umgestaltet drin ist.
Lass uns so freuen, wie die Kinder gerade sich freuten auf die Kinderstunde. Denn der Herr hat uns ein kostbares Wort gegeben. Dankeschön. Ich möchte zu Anfang eine kurze Wiederholung machen von dem, was ich das letzte Mal gepredigt hatte. Und dann einen aus Matthäus 6 vorlesen. Ihr dürft das schon gerne aufschlagen. Matthäus 6. Und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen. Erstmal die Wiederholung. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, oder heißt es, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wer hat das gepredigt? Johannes der Täufer. Doch Matthäus 4, Vers 17, das ist die Botschaft von Jesus. Der Evangelist Matthäus berichtet, dass nach der Gefangennahme des Täufers, des Johannes des Täufers, fing Jesus an zu predigen und dass das seine Botschaft war. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das letzte Mal haben wir angeschaut, dass auch Johannes der Täufer diese Botschaft, genau die gleiche Botschaft, predigte. Er bereitete das Kommen des Messias vor. Dabei rief er die Menschen auf, sich auf die Herrschaft Gottes vorzubereiten. Ihm war aber klar, dass nur ein bußfertiger Mensch, der sich Gott unterordnet, vor Gott und seinem gerechten Reich eine Chance haben könnte. Wir haben keine Chance sonst. Deswegen müssen wir Buße tun. Das war für Johannes klar. Er erwartete den gerechten Herrn und sein Reich. Und so lebte er auch selbst in der Wüste. Sein Leben war von der Buße bestimmt. Er predigte die Buße. Und doch musste er etwas über das Kommen des Reiches verstehen und lernen. Er musste lernen, dass Gott aus Gnade nicht direkt in Herrschaft kommt. Nicht direkt sein Herrschaftsreich errichtet und die Sünder straft. Sondern dass er, dass Gott durch Jesus eine Grundlage schaffen muss erstmal, um Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit aufzurichten. Letztlich sollten die bußfertigen Sünder eben auch eine Grundlage für Rettung haben und dann gerufen und geheilt werden. Und das sagt er auch, das lässt auch Johannes verkündigen. Siehe, die Blinden werden sehend, die Kranken werden heil. Zugleich hat aber Johannes recht. Kein Hochmütiger kann vor Gott bestehen. Buße ist eine Voraussetzung für das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird nicht dadurch gebaut, dass Menschen nach außen fromm sind. Das wird nicht helfen, sondern dass sie zu Gott umkehren. Als Abschlussvers hatten wir 2. Petrus 3, 9 betrachtet. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße findet. Dass ihr Raum habt zu Buße, dass wir Raum haben. Heute möchte ich euch an einer weiteren Stelle unser Verhältnis zu seinem Reich beleuchten. Und wie auch das letzte Mal möchte ich zunächst auf diese Stelle eingehen. Etwas vielleicht ungewohnt möchte ich diese Stelle, also viele Prediger und viele Predigten teilen das in zwei Predigten auf. Ich möchte es trotzdem als eine Predigt halten. Matthäus 6, Vers 19 schon. Ihr werdet sehen, manche Übersetzungen auch teilen das mit einer Überschrift zwischendrin auf und die zweite machen sie damit Sorge. Aber wir werden sehen, was da ich das so zusammenstelle. Ich lese vor Matthäus 6, Vers 19 bis Vers 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird es den ganzen Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung, um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Entschuldigung, ich habe den 33. Vers beim Lesen aus Versehen wirklich übersprungen, habe ich gedacht. Schaut mal, da ist das, was eigentlich Jesus sagt. Er sagt, also, dass ihr, nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er sagt, die Schlussfolgerung ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag sorgt für das Seine. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich möchte noch beten. Werd kurz stille mit mir. Lieber Herr, so manches deiner Lehren erscheint uns fern und können vielleicht die Menschen bei dieser Bergpredigt vorstellen, wie sie um dich saßen und dir zuhörten und vielleicht auch die erste Gemeinde, die diese Lehren niederschrieb und aus denen auch geistliche Schlussfolgerungen zog und dich kennenlernte, wo sie dich vielleicht nicht persönlich kannte, die Jünger dich durch diese Lehren der Gemeinde nahe brachten. Und heute sitzen wir da und möchten verstehen, was du damit meinst, Herr. Was vielleicht es auch damit zu tun hat, wo wir mehr Erkenntnis haben, dass du für uns die Grundlage gelegt hast. Dass du selber der Gerechte, der Vollbringer der Gerechtigkeit bist. Und was unser Maß sein soll in unserem Leben, wie wir beurteilen sollen, was Priorität hat, wo Sorge ist und wo nicht sein sollte. Hilf uns das bitte zu verstehen, das tust du hier sehr in großer Sanftmut, Herr. Schenk uns, dass wir reifer, mündiger werden darin und schenke, dass wir auch bußfertiger sind. Hilf uns bitte zu verstehen, Herr, was du von uns auch möchtest. Amen. In der gelesenen Passage der Bergpredigt, also diese gesamte Passage wird, man könnte sagen, von zwei Lehraussagen eingeschlossen. Der zweite Vers und der vorletzte Vers. Sammelt euch Schätze im Himmel, damit fängt Jesus an. Das ist die zweite Aussage, mit der er praktisch so abschließt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Häufig werden diese beiden Sachen auch getrennt. Aber wir sehen zum Beispiel, dass er sagt, also nachdem er praktisch diese erste Sache argumentiert, sagt er, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Man könnte natürlich das auch ein bisschen anders verstehen, vielleicht auch etwas anders übersetzen. Aber in diesem, der Gedanke wird, ist doch schlüssig, dass das eine aus dem anderen folgt. Das werden wir noch sehen. Beide diese Aussagen richten sich an die Haltung des gläubigen Menschen zu dem Reich Gottes. Diese Haltung ist durch eine Spannung gekennzeichnet. Einerseits zwischen dem Jetzt und dem irdischen Reich und andererseits zwischen dem Reich Gottes oder Schätze im Himmel, dem himmlischen Reich. Ja? Das sind die Worte, die diese Stelle verwendet. Himmlisch. Etwas anderes, als wir hier haben. Zuerst richtet sich Jesus an unsere Sehnsucht, ich beschreibe das mal als Sehnsucht, an unser Streben, vielleicht ein anderes Wort, Schätze zu sammeln. Da ist etwas im Menschen, das führt dazu, dass manche von uns viele Schätze sammelt, vielleicht andere weniger. Also, vielleicht kann man es umschreiben und sagen, etwas, was schön, was gut, was wichtig für uns ist, anzusammeln. Anzureichern, vorzusorgen, vielleicht für eine Zeit in der Not, vielleicht für, ja. Doch aufgrund verschiedener Prinzipien, die Jesus erläutert, ist diese Sehnsucht, wenn sie nicht auf den Himmel ausgerichtet ist, dem Untergang bestimmt, der Nichtigkeit ausgesetzt. Mit Himmel ist hier scheinbar ein Ort gemeint, ein Ort in der Gegenwart Gottes. Ein Ort der Ewigkeit. Also der ist im Kontrast, also in dieser Spannung zum Irdischen, das vergeht, ist der anders. Da sollte man sich lieber Schätze sammeln. Es ist ein Ort, wo Gottes Herrschaft ist, wo keine Diebe sind, die Unrechtes tun, etwas wegnehmen. Es ist ein Ort der Zukunft auch, in diesem Text. Etwas, was man noch nicht hat, was wir sammeln für den Himmel. Die Zuhörer, die wissen, das muss das Reich Gottes sein, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Doch in der zweiten Passage geht es sogar noch etwas weiter. Denn selbst unsere Sehnsucht nach den Grundbedürfnissen wird hier angesprochen. Essen, Trinken, Kleidung, auch sie soll an zweiter Stelle kommen. Nicht an die erste Stelle. Auch hier soll das Reich Gottes, Gott selbst und seine Gerechtigkeit Priorität haben. Unsere Sorge, unser Streben soll auf das Reich Gottes ausgerichtet sein, weil wir wissen, dass unser Gott und unser Vater für uns letztlich sorgt. Weil wir wissen, dass all unsere Grundbedürfnisse letztlich im Reich Gottes gestillt werden. In seiner Herrschaft. Ich stelle das Thema, also unter der Überschrift, das Reich Gottes ist das Ziel unseres Strebens. Lasst uns diese Stelle etwas genauer anschauen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Zweiter Vers. Jesus nennt zwei Argumente, weshalb wir das tun sollten. Oder zwei Argumente, warum es unumgänglich ist, so zu handeln, warum es logisch ist, sinnvoll ist. Erstens, das Reich, in dem wir jetzt leben, und ihre Grundprinzipien werden vergehen. Jesus beschreibt das durch eigentlich so jedem verständliche Bilder oder Beispiele, dass hier nichts Bestand hat. Kostbare Kleidung, wenn wir uns die kostbarste Kleidung kaufen und sie in den Schrank tun oder vielleicht, wenn wir sterben, die wird vergehen, die Motten werden sie auffressen. Das Metall, das eigentlich ja, für die Stärke geschmiedet ist, zur damaligen Zeit wahrscheinlich noch relevanter als, also, wobei unsere Industrie hängt schon sehr damit zusammen. Ne? Ist doch für die Stärke geschmiedet, rostet. Etwas, worauf man sich verlässt. Es vergeht. Und selbst wenn man sich etwas Schönes aneignet, so auch dieses Beispiel, Es wird gestohlen. So lernen es auch schon unsere Kinder. Wenn Kinder zusammenspielen oder wenn ein Kind spielt mit einem Spielzeug, es macht es kaputt und das Spielzeug ist hin. Und wenn nicht, dann kommt ein größeres Kind und nimmt es ab. Es bleibt nicht für die Ewigkeit. Auf ein Spielzeug kann man sich nicht verlassen. Das zweite Argument, das Jesus hier sagt, und das ist sehr relevant, er geht auch darauf mehr ein, wie wir sehen werden, ist es auch sehr relevant für unseren zweiten Abschnitt im Text. Denn wo dein Schatz ist, sagt er, da ist auch dein Herz. Interessant ist, dass er hier, er richtet sich zuerst an eine Menge, euch, und dann, denn wo dein Schatz, ja. Es kann gut sein, dass es ein bekanntes Sprichwort ist, etwas, was die Kinder vielleicht ihren Eltern weitergaben. Was damit gemeint ist, ist vielleicht schon bekannt, aber er richtet das nochmal so aus, auf ein Grundprinzip für das Himmlische aus. Es beschreibt nämlich ein sehr wichtiges Prinzip, eine Funktionsweise von uns Menschen, wie unser Herz funktioniert. Grundsätzlich funktioniert. Wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, das vielleicht, was du begehrst, da wird auch dein Herz sein. Es kann nicht sein, dass du das eine begehrst und dein Herz ist wo ganz anders. Du wirst dem nachlaufen. In gewisser Weise. Und dieses Prinzip versucht Jesus jetzt durch zwei Bilder uns wieder, das ist interessant, also wo man das zu einem Diagramm zeichnen würde, dieses Prinzip, ja, versucht er jetzt durch zwei weitere Beispiele uns zu erklären, zu verdeutlichen, was es bedeutet. Zuerst das Bild des Augenlichts. Ich weiß nicht, ob es euch, wie es euch geht, wenn ihr dieses Bild lest, je nachdem, welche Übersetzung, manche Übersetzungen versuchen sich hier für etwas zu entscheiden. Wenn er, also das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge aber böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Was meint Jesus hier mit diesem Bild? Gemeint ist hier wahrscheinlich, also es gibt viele Überlegungen und aber ich denke, dass wahrscheinlich eine Vorstellung hier gemeint ist, dass da, wo unsere Augen sich hinrichten, so eine Art, also zumindest das Licht der Erkenntnis sich dahin widmet. Also manche sagen, im griechischen Vorstellung war damals, dass das auch in unserer, so wie Scheinwerfer, wir leuchten auf etwas. Das wird beleuchtet, zumindest im Sinne der Erkenntnis, dass wir das, unser Ziel vor Augen haben. Und so wird ein Mensch, der praktisch auf das, worauf er sein Licht wirft, ja, auf das Licht, so kommt er auch heil ans Ziel vielleicht, so kann man das ausdrücken. Wenn aber vielleicht das Menschenauge böse ist, also vielleicht krank, nicht funktioniert, sich vielleicht widerwillig wegwendet und irgendwie versucht, ohne hinzuschauen, zu gehen, vielleicht blind ist im gewissen Sinne, so wird dieser Mensch letztlich stolpern. Und vielleicht noch in eine schlimmere Finsternis landen. Und Jesus überträgt dieses Bild auf das Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Im Prinzip sagt er, das, worauf du dich ausrichtest, dort wird auch dein Herz landen. Wenn dein Herz auf Gottes Willen ausgerichtet ist, auf das, was im Gottes Reich Wert hat, so geht es auch in die Richtung. Und es richtet sich an dem, was Gott als Gnade gibt, und es gelingt. Es kommt heil an. Er richtet sich auf das Licht und er kommt in das Licht rein. Wenn aber sich das Herz an die bösen Dinge klammert, sich vielleicht nicht richtig wendet und nicht weiß, dass dem Herzen ein Tag das Ende gesetzt ist, so wird es nicht ankommen. Es wird nicht vor Gott bestehen und letztlich in der Finsternis landen. Das zweite Bild, das er gibt, ist gleichzeitig wieder ein Prinzip. Niemand kann zwei Herren dienen. Ja, also das ist wieder das Verhältnis zwischen dem Schatz und dem Herzen. Und er sagt, naja, klar, dein Herz kann nicht zwei Dinge gleichzeitig dienen. Also zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder, also wie kann es zwei Herren geben? Entweder muss der eine höher sein und somit ist er der Herr, oder sie müssen eins sein, wie Gott der Vater, also Gott der Sohn. Also sie sind eins. Aber wie kann es zwei Herren sonst geben? Es ist ein Widerspruch in sich selbst, wenn man zwei Herren hat. Das ist per Definition nicht möglich, in einer gewissen Weise. Das widerspricht sich. Wie kann man zwei Herren haben? Das ist der, wer ist dann der Herr? Jetzt ist aber unser Herz, also wenn Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, das ist wieder ein Prinzip, wie wir Menschen sind. Unser Herz ist darauf so angelegt, dass es immer einen Herrn hat. Und es muss auch einen haben, denn wir sind Geschöpfe. Entweder ist es Gott, der Schöpfer, oder es ist Gott dieser Welt. Der Herr dieser Welt hat viele Gestalten. Hier assoziiert ihn Gott, also Jesus mit dem Marmor, ja, in dem Text. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Marmor. Warum er hier auf den Marmor kommt, mag vielleicht für einen zuerst ein bisschen überraschend sein. Aber das hat wieder mit dieser Sehnsucht zu tun, dass wir uns anreichern, uns Sicherheit schaffen wollen. Und das hat wiederum bei uns Menschen, also ein irdischen Prinzip zufolge, schafft Geld Sicherheit. Ein irdischen Prinzip nach sorgen wir Menschen für Sicherheit hier auf Erden, dadurch, dass wir auch dem Mammon dienen. Und Jesus sagt, das geht nicht. Entweder ihr liebt den einen und den anderen verachtet ihr, oder umgekehrt. Ein wichtiges Prinzip. Zunächst das Verständnis darüber, wie wir selbst als Menschen sind. Und zweitens aber auch, dass er sagt, richte dich auf das. Also das ist einfach so, ne? Wir sind in so einer Spannung. Und er sagt, richte deinen Blick auf das Richtige auf, sonst wirst du gefangen, also du wirst stolpern, du wirst nicht schaffen. Das sind wichtige Prinzipien, die wir hier verstehen müssen. Ich möchte noch eine Stelle aus Jakobus 4, Vers 4 vorlesen. Da heißt es, Jakobus wirft es so vor, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Also auch wieder dieser Kontrast, ne? Entweder oder. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Richte dich recht aus. Suche Gott zuerst. Du kannst nicht beides haben. Wenn du das aber doch versuchst, ja, dann bist du wie ein, du hast ein böses Auge und du wirst stolpern. Na gut, das deute ich jetzt hier rein. Aber Jakobus ist das sehr radikal. Meine nicht, irr dich nicht. Aus diesem Grund müssen wir unseren Blick auf Gott und sein Himmelreich richten. Für Jesus ist klar, sowohl die Prinzipien dieser Welt, die der Verdammnis bestimmt sind, als auch die Natur unseres eigenen Herzens. Sind die
Gründe dafür. Sie bestimmen, dass es unausweichlich ist. Das ist der einzige Weg. Es ist nicht per se ein Weg, aber es ist wichtig, dass wir das auf Gott ausrichten. In Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, Gesundheit. Da schreibt er: Seid ihr nun mit Christus auferweckt? Das ist ja eigentlich, Christus ist unsere Grundlage, zu Gott zu kommen. Nicht unbedingt unser tolles, bußfertiges Herz. Nein, Christus ist die Grundlage, aber selbstverständlich ist Buße notwendig. Und durch ihn sind wir auferweckt. Und dann sagt er, so sucht, was droben ist. Das droben ist vielleicht auch so eine alte Übersetzung, was oben ist oder was eigentlich jenseitig ist, was nicht von dieser Welt ist, was zu Gottes Reich gehört. Und dann sagt er, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Und wie stellt ihr euch Christus vor? Hat er einen armen Stuhl? Sieht man ihn kaum? Oder ist er der Richter und der König? Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Das, was Jesus hier sagt, sucht, sammelt euch Schätze im Himmel. Könnte man natürlich auch so deuten, dass man sagt, man könnte auf dieses Schätze eingehen. Das sind Schätze vielleicht, die man sich zusätzlich sammeln kann. Und ich bin da kein Feind von, ich denke, das sind Bilder, die Gott immer wieder gibt, dass Gott gerne auch seine Schätze austeilt, dass er gerne entlohnt. Aber ich denke, dass diese Stelle noch viel mehr aussagt. Also sie sagt wirklich aus, dass du entweder diesen Schatz oder diese Schätze suchen kannst, oder du kannst ganz verloren gehen. Ich denke, dass diese Stelle sogar so radikal ist. Es geht nicht nur darum, ob du Schätze hast im Himmel oder nicht. Ja. Wir gehen weiter im Text. Im zweiten Abschnitt dieses Textes, Vers 25, so deute ich, schlussfolgert Jesus, aber da steht auch dieses, darum sage ich. Ja, also er denkt gerade an diese Prinzipien in dieser Welt, wie die Menschen versklavt sind unter dieser Sehnsucht, für sich zu sorgen, vielleicht sogar Schätze anzusammeln, Überfluss vielleicht sogar zusammen oder vielleicht nur das Notwendigste. Aber sie sind in diesem Laufrad und er denkt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Ich meine, man könnte ja auch so fragen, naja, okay, ich sammle gerne Schätze im Himmel, aber für das Notwendigste in meinem Leben muss ich erstmal sorgen. Das ist meine erste Priorität. Ich muss mich ankleiden, ich muss etwas essen. Ich bin der Meinung, dass hier mit diesem Vers geht Jesus eben auf diese Frage ein. Diese Sorge, die er hier beschreibt, lässt Gott aber eigentlich außen vor. Ja. Sie sagt, ja, ich möchte Schätze im Himmel sagen, wie Gott gesagt, aber zuerst muss ich mich um meinen Leib kümmern. Diese Sorge sagt, ja Gott, ich möchte gleich einen Schatz sammeln im Himmel, aber ich muss auch mit dem Mammon kooperieren. Letztlich geht es um das Wichtigste, um die Priorität im Leben. Wie gesagt, also laut meiner Deutung, ich denke, dass diese Fragestellung im Prinzip ein Beispiel ist für die oben genannte Sehnsucht. Für das oben genannte Streben nach Schätzen. Eine Art Sehnsucht nach Sicherheit, nach Versorgung für die schweren Zeiten, für die schweren Tage. Und das liegt einem jeden Menschen nahe. Ne? Wenn wir etwas sehen, dann möchten wir für mehr vorsorgen. Das taten auch die Israeliten in der Wüste. Im Prinzip
begründet aber Jesus diese Aussage in Vers 25 mit einem einzigen Argument. Die Nuancen sind ein bisschen unterschiedlich, aber wenn ihr seine Argumentation hier anschaut, im Prinzip ein einziges Argument, warum diese Sorge zweitrangig sein sollte. Also diese Sorge um die Grundbedürfnisse. Dahinter steckt eine Idee, die Erkenntnis, dass unser Schöpfergott, der Herr, viel größer ist als die vermeintliche Mammon, der scheinbar Sicherheit und Lösungen für unser Leben verspricht. Der Schöpfergott ist größer als der Gott dieser Welt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass letztlich unser Leben, unser Leib, das Essen, was wir nötig haben, die Kleidung, von der wir abhängig sind, dass Gott selbst dafür sorgen möchte. Oder er uns helfen wird, wenn wir die erste Priorität beachten. Und was ich in dieser Passage auch sehr stark sehe, ist die Sanftheit Jesu. Die Art, wie er beschreibt und uns klar macht, dass der Herr für das Seine sorgen möchte. In den Beispielen, die wir hier sehen, zunächst einmal dieses Beispiel der Vögel, die täglich, tagtäglich, für die Gott tagtäglich sorgt. Sie sehen nicht, sie sammeln nicht in diese Scheunen, wie Menschen das tun. Und Gott sorgt für sie doch. Auch die Lilien, das Gras, das doch verbrannt wird, auch für sie sorgt er. Doch jedes Mal fügt Jesus hinzu, sollte er dann nicht für euch, die ihr wertvoller seid für ihn, mehr sorgen? Ihr Kleingläubigen? Erkennt es doch, wie Gott sich also für euch sorgen, also dieses Wort, er möchte für euch sorgen. Das ist ein Unterschied. Er könnte, wenn er wollte, sondern er möchte. Das ist Jesu Zusage. Und das ist ein sehr gewinnendes Argument. Also, wie gesagt, ich habe es als ein Argument, aber Gott ist eben fähig und willig, für euch zu sorgen. Sorgt euch nicht. Lauft nicht diesem Mammon nach. Gewinnt Gott lieb. Gut, diese Feststellung natürlich, dass egal wie sehr wir uns mühen, also ich habe Luther gelesen, uns nicht eine Elle länger machen können, das könnte man auch anders übersetzen. Manche sagen eine Lebensspanne hinzufügen, manche sagen wirklich, dass man sich irgendwie größer machen kann. Also das kann man nicht. Auch wenn heute vielleicht, es gibt scheinbar tatsächlich Menschen, die versuchen, ihr Leben zu verlängern durch allerlei Mittel. Wer weiß, ob sie wirklich in Altersschwäche sterben. Letztendlich entscheidet das Gott. Und vieles ließe sich noch über diese Beispiele und daran sagen, aber was wir erkennen müssen, wir das lesen, Gott will für dich sorgen. Er will dein Vater sein. Und dann sagte, also das ist so ein bisschen, was wir hier rauslesen, es ist wahrlich dumm oder die Heiden, also und nachlässig, wenn wir solch einen lieben und fürsorgen Gott beiseite lassen. Das tun nur die Ungläubigen. Die Heiden tun das, aber ihr kennt doch Gott. Warum macht ihr euch Sorgen? Ihr kennt doch Gott. Also erkennt es, wie gut er ist, und dann schwindet die Sorge. So lasst uns doch bedenken, liebe Geschwister, dass wir zuerst nach Gott fragen. Die auch unser Ben gelesen hat, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein ähnliches Argument. Er sorgt er für dich. Mach dir keine Sorgen. Und dann eben diese Aussage von Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen.
Sicherlich kann man hier auch viel auslegen. Doch gemeint ist hier eben wieder diese Ausrichtung. Habt Gemeinschaft, also sucht nach seinem Willen und habt Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist, mit Jesus durch seinen Geist. Dieses alles Zufallen, naja, damit ist natürlich nicht gemeint, dass Gott euch einen überaus reichen Tisch einfach sofort deckt, sondern damit ist gemeint, dass er für das Nötige, was euch wirklich wichtig ist, für euch sorgen wird. Dass er aber spätestens, wenn wir im Himmel sind, all unsere Tränen, die, ich sag mal, das Dürsten nach Gerechtigkeit und all das, was wir vielleicht uns hier fehlt, stillen wird. Also damit ist nicht gemeint eine Art, wenn du betest, dann hast du es, wenn nicht, ist etwas falsch mit dir, sondern was ich hier sagen möchte, Gott weiß, was euch ist und er sorgt für euch. Ich möchte zusammenfassend über diesen Text sagen. Unserem irdischen Sein ist ein Ende gesetzt. Das macht der Text deutlich. Das Irdische ist vergänglich. Wir sind aber zu diesem Punkt unterwegs. Also, ein jeder von uns. Der Tod ist unausweichlich, in gewisser Weise. Wir müssen Gott glauben und auf ihn schauen. Wir müssen uns an seinem Willen, an seiner auch ausgerichteten, auferstellten Gnade orientieren, das Kreuz, das er aufstellte. Unser Herz soll auf Gott ausgerichtet sein, damit wir dort heil ankommen, wo wir hin alle gehen. Und damit wir an den wahren himmlischen Schätzen Anteil haben. Ihr merkt, dass ich diesen Text nicht als eine Art Anleitung auslege, was wir tun sollen, damit wir keine Sorgen haben. Weil ich glaube, dass dieser Text eine grundlegende Sache adressiert. Und dass, obwohl wir immer wieder in Sorge fallen in unserem Leben, dieses Prinzip, da wo wir unseren Blick hinwenden, wo wir also zum Licht, zum Gott, dass das uns Heil ans Ziel bringen wird. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Text und was er sagen möchte, wirklich verstehen. Dass wenn wir unseren Blick auf die irdischen Dinge binden, dass wir das Ziel und unseren Herrn aus den Augen verlieren könnten. Wir können nur einen Herrn haben, sollten wir bedenken. Und weiter sagt dieser Text, ja eben sogar, wenn es um unsere Grundbedürfnisse geht. Auch dann sollte der Herr uns Priorität sein. Und hier möchte ich uns ein bisschen den Spiegel vorhalten, mir den Spiegel vorhalten. Heute Morgen saß ich an der Predigt, aber eine Stunde war ich abgelenkt, weil mich plötzlich die Sorge von der Baustelle ergriffen hat. Und das ist schwer loszulassen, wenn man sehr bekümmert ist oder so, oder bestimmte Sorgen hat. Ich denke, mit dem Alter wird das schwerer wahrscheinlich, ich weiß nicht. Man sollte sich nicht an diese Dinge festhalten. Wenn wir aufstehen, sollten wir nicht als erstes an Essen denken oder an unseren geliebten Kaffee. Wir sollten lernen, zuerst an Gott zu denken. Wo wir unseren Blick hinwenden, dahin gehen wir. Wenn wir uns ans Essen haften, könnten wir unseren Herrn verlieren. Also wir sollten uns auch nicht so viel an unsere Kleidung denken. Natürlich hat es seinen Platz. Es hat seinen Platz, wie die Leute uns aufgrund dessen, wie wir gekleidet sind, wahrnehmen. Aber wenn wir aus dem Haus gehen, sollten wir zunächst, also zum Beispiel zum Gottesdienst fahren oder an die Arbeit uns aufmachen, sollten wir uns zunächst die Frage stellen, wie sind wir vor Gott gekleidet?
Gottes Wort soll uns lieber als das Brot sein. Seine Gebote und Heiligung vor ihm soll unser Kleid sein. Und ich möchte euch ermutigen, gleichzeitig, dass ihr einander ermutigt, eben genau das zu tun. In dieser vielleicht doch recht schlichten Erkenntnis, Gott immer zuerst zu suchen. Philipper 4, Vers 6, hast du schon gelesen, sehr gut. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Da merkt man, dass Paulus im Prinzip beschreibt, ja, Sorgen sind da. Aber an allererster Stelle erkennt, was ihr in Gott habt, Dankbarkeit, ne? Und habt Gemeinschaft mit ihm. Richtet eure Sorgen zu ihm, er wird euch schon bewahren und euch segnen. Auf seine Weise. In einer Parallelstelle beschreibt Paulus in Römer 14, Vers 17, da schreibt er, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, auch sehr ähnlich wie Philippa. Und auch wie in Matthäus das Evangelium, thematisch, ja. Das sind Verse, die schon vielleicht mehr diese neutestamentliche Offenbarung, auch Dimension uns aufzeigen. Da ist eine Freude im Heiligen Geist, da ist eine wahre Gemeinschaft. Also was bedeutet es eigentlich, das Reich Gottes zu suchen? Was bedeutet es eigentlich, Schätze im Himmel zu sammeln? Ich habe das mit solchen Begriffen beschrieben wie Gottes Willen suchen. Seine Zustimmung suchen. Aber es verändert sich im Prinzip nicht. Nur, dass wir wissen, dass letztlich die Grundlage für die Gemeinschaft, für die Annäherung zu ihm, für das überhaupt willige Annähern, das willige sich unterordnen über Gott in Christus geschieht. Und dass wir es aber gleichzeitig auch nicht können, sondern dass wir letztlich doch die bußfertigen Sünder bleiben. Christus hat für uns die Grundlage gelegt. Noch einen letzten Gedanken. Was lehrt diese Stelle eigentlich über das Reich Gottes? Warum habe ich diese Stelle als nächstes gewählt? Ich habe das schon versucht anzudeuten. Ja, das ist auch in vielen anderen Stellen so. Aber man sieht eben diese Spannung. Das Reich Gottes, auch wenn es gebaut ist und auch wenn wir es schon an dieser Stelle sehen, ne, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere zufallen. Das ist etwas, was in der Gegenwart passiert. Also, dass man etwas, also nach der Gerechtigkeit Gottes trachtet. Auch wenn es schon da ist, ist es doch kein irdisches Prinzip. Das macht diese Stelle deutlich. Da ist eine Spannung zwischen vielleicht den Gottlosen und vielleicht sogar den äußerlich Frommen und der wirklichen Gerechtigkeit bei Gott. Den wirklichen Reich Gottes, wie er es baut. Die Prinzipien dieser Welt sind als Gegensatz Macht, Reichtum. Wir aber sollen an allererster Stelle Gott setzen. Und so viel wir können, unseren Blick darauf ausrichten. Das heißt, unsere Richtung, unsere... Ich stelle mir gerade... Ich werde es erklären. Jeden kleinen Schritt, den wir gehen, sollten wir unseren Blick auf das wenden, wohin wir wollen. Denn dann ist ein Hinkommen möglich. Dann stolpern wir nicht. Ja, ich möchte nochmal zuletzt eine Stelle, die ich auch schon genannt habe, in Kolosser 3, 1 vorlesen und damit diese Predigt auch schließen. Seid ihr nun in Christus auferweckt? Habt ihr Christus kennengelernt und glaubt ihr an ihn? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zum Rechten Gottes. Amen.